zur Hölle.
Ich habe schon tatsächlich gedacht, diese Baustelle wird uns noch oft nerven in den nächsten Monaten.
Die besagte Baustelle gab dann zum Glück doch etwas Ruhe, so dass wir einen Podcast aufnehmen konnten. Und damit hallo und willkommen. Es sind schon wieder 2 Wochen um und das bedeutet eine neue Folge Runner's World Podcast. Heute wieder mit 2 Themen, die wir im Gepäck dabei haben. Eines davon, das erste, lautet Sport-BHs. Vielleicht denkt man da zuerst, ist ja ganz einfach, aber wenn man genauer drüber nachdenkt, dann ergeben sich da doch so einige Fragen. Das hat jedenfalls Henning Lehnertz festgestellt im Gespräch mit Hanna Lindemann und mir, Ela Wildner. Wir sprechen also im ersten Teil dieser Podcast-Folge über das Thema Sport-BHs und im zweiten widmen wir uns nochmal unserem Januar-Streak, der sich ja jetzt inzwischen schon ganz stark dem Ende neigt, uns aber doch noch genauso interessiert wie ganz zu Beginn des Streaks. Mein Kollege Urs Weber hat sich mit dem Vorstandsvorsitzenden der WIAKTIV-Krankenkasse, die ja unser Partner bei der diesjährigen Aktion im Januar ist, unterhalten, der auch selbst mitmacht und darüber hinaus so einige interessante Fakten zum Thema Krankenkasse und Läufer zu berichten hatte. Das also der zweite Teil dieser Podcast-Folge Nummer 79. Das war es jetzt auch mit dem Vorabgerede und wir starten direkt in die Folge und wünschen euch viel Spaß beim Anhören.
Wir widmen uns heute einem Thema. Ich war so geneigt, irgendwie zu sagen, es ist ja eher ein Thema, was die Frauen interessiert, aber vielleicht ist das gar nicht so. Vielleicht haben sich alle männlichen Läufer auch schon immer gefragt, was hat es eigentlich mit diesen Sport-BHs auf sich und was zieht meine Freundin Frau da eigentlich an, bevor sie laufen geht und braucht sie das wirklich?
Das große Mysterium, Sport-BH. Mhm. Wir werden heute alle Geheimnisse lüften.
Ich werde dazu aber nichts beitragen können. Ich kann keine Geheimnisse lüften. Ich bin, glaube ich, nur hier, um irgendwelche Fragen zu stellen, meine Unwissenheit nach außen zu tragen.
Das könnte sein. Vielleicht hast du Fragen. Schmeiß sie uns gerne an den Kopf.
Ich habe ganz viele Fragen, definitiv.
Aber was ist denn die allererste Frage, die dir in den Kopf kommt als männlicher Läufer beim Thema Sport-BH?
Wie findet man die richtige Größe? Das würde mir zuerst einfallen.
Guter Punkt. Dazu kommen wir auch noch. Aber vielleicht fangen wir mal ganz, ganz vorne an und reden eher darüber, ob man wirklich einen Sport-BH braucht. Das ist ja immer so die große Frage, die man sich stellt, gerade als Frau vielleicht mit kleinerer Oberweite, kann ich nicht auch einfach ohne laufen?
Ja, oder wenn man gerade anfängt mit dem Laufen, so, warum kann ich jetzt nicht meinen normalen BH anziehen?
Okay, das ist eine gute Frage. Also, dass man Sport-BH braucht, beziehungsweise generell einen BH beim Laufen, das habe ich über die Jahre hier in der Redaktion mitbekommen. Aber ich wusste jetzt nicht, dass es Leute gibt, die sich überhaupt die Frage stellen, ob ich einen brauche oder nicht.
Ja, schon. Also ich glaube, so der Punkt, Schmerzen beim Laufen oder dass es wirklich in dem Sinne sehr unangenehm ist, hat man halt dann doch eher mit großer Oberweite und nicht mit kleinen Brüsten. Dennoch ist es aber durchaus clever, immer einen Sport-BH zu tragen. Also auch mit kleinerer Oberweite. Und ja, das ist durchaus was viele vielleicht nicht unbedingt wissen.
Aber man sollte jetzt nicht den normalen BH, den Alltags-BH tragen oder so einen Sport-Top, sondern es muss schon ein richtiger Lauf-Sport-BH sein.
Es sollte idealerweise ein Sport-BH sein. Diese Lingerie, wenn man es auch so nennen will, gibt halt nicht genug halt. Und vor allem ist das oft so ganz blödes Material fürs Laufen, weil das halt dann viel schmalere, ganz dünne Träger hat oder aus so einem kratzigen Spitzenmaterial besteht. Und das kann man sich vorstellen, ist dann A nicht so angenehm und B geben die auch nicht genug Halt dann.
Okay. Und Sporttops sind wieder was anderes? Also man merkt, ich habe absolut keine Ahnung. Sporttops und Sport-BHs, ist das quasi das Gleiche? Oder gibt es auch nochmal einen Unterschied?
Per Definition ist es was anderes, wenn es dir genug Halt gibt und auch eben entsprechend aus so einem Sportmaterialmix besteht, dann kann es aber auf jeden Fall die gleiche Funktion erfüllen. So.
Okay, es ist also eher was für Frauen mit kleiner Oberweite.
Genau, also auch die gibt es ja in verschiedenen Support-Klassen, wenn man das so nennen will, in verschiedenen Festigkeitsklassen. Beim Laufen sollte man da schon eher zu einem High-Support Top- beziehungsweise Sport-BH greifen.
Wie heißt es? High Support, sind die so eingeteilt? Oder?
Genau, die sind tatsächlich eingeteilt, so ein bisschen nach Festigkeit, wie viel Halt die geben und nach Materialstärke quasi. Und wenn du einfach nur so eine ganz entspannte Runde Rücken-Yoga machst, dann reicht halt auch völlig so ein BH aus einem etwas dünneren Material, der so ein bisschen lockerer sitzt und genau eher Low- oder Medium-Support ist. Beim Laufen ist es aber eine etwas andere Sache, weil die Brüste da halt tatsächlich so immer diese Achterbewegung, die machen halt immer so eine Acht und bewegen sich da tatsächlich relativ viel bei. Und um das quasi zu verhindern oder um die so ein bisschen festzuhalten, ist da so ein bisschen mehr Material, ein bisschen mehr Feste nötig als genau beim Yoga, wenn du einfach nur so ein bisschen im herabschauenden Hund auf deiner Yogamatte rumhängst.
Jetzt muss ich noch eine weitere blöde Frage stellen. Wie werden die Brüste eigentlich von so einem Sport-BH oder Sporttop gehalten, gestützt? Werden die einfach quasi an den Körper rangepresst oder in so einer festen Form irgendwie gehalten?
Genau, also oder gestützt, rangepresst trifft es eigentlich schon ganz gut. Das klingt super schmerzhaft, wenn man sagt, die Brüste werden an den Körper gepresst, aber letztendlich ist es halt nichts anderes.
Okay.
Und das sollte aber, wenn man den richtigen Sport-BH hat, nicht wehtun. So. Aber dadurch wird halt verhindert, dass sie sich so stark bewegen. Und wenn man die richtige Größe anhat, dann hat man da halt die perfekte Mischung zwischen, sie werden gehalten, an den Körper gedrückt und es tut aber auf keinen Fall weh. Deswegen ist es ja so wichtig, dann die richtige Größe dann für sich selber herauszufinden.
Tut es denn eigentlich weh, wenn ich kein Sport-BH trage? Oder ist das einfach nur ein unangenehmes Gefühl? Oder hängt das auch davon ab, wie viel Brust man jetzt hat? Oder?
Das hängt auch davon ab, wie viel Brust man hat, aber es ist durchaus auch super individuell. Also einige Frauen haben da einfach ein bisschen mehr Probleme mit, es kann auch im Zyklus so ein bisschen da Schwankungen geben, weil es natürlich Phasen gibt, wo die Brüste vielleicht ein bisschen mehr spannen und das dann so ein bisschen mehr ein Thema ist als in anderen Phasen. Das kann man jetzt, glaube ich, nicht per se sagen, ja, es tut weh oder nein, es tut nicht weh. Ist, glaube ich, ein sehr individuelles Thema.
Okay. Und hat es quasi außerdem, dass es sich irgendwie besser anfühlt, noch einen Grund, warum man Sport-BHs tragen sollte? Also so, ich sage es jetzt mal ganz salopp, ist es tatsächlich so, dass die Brust dadurch irgendwie weniger stark irgendwie hängt mit der Zeit? Oder ist es wirklich eher das währenddessen, dass man sich wohlfühlt?
Genau, also tatsächlich ist es so, auch da wieder, jede Frau ist anders, jede Frau hat ein anderes Bindegewebe, eine andere Haut. Aber das Gewebe erschlafft tatsächlich ein bisschen schneller, wenn man die Brüste halt nicht stützt, ne, und sie immer diese Extreme, ich nenne es jetzt mal extrem, diese Bewegungen macht. Und da muss man auch sagen, dieser Brustmuskel bei den Frauen verläuft halt unterhalb der Brüste eigentlich. Die Brüste an sich bestehen hauptsächlich aus Fettgewebe und aus so Drüsen. Und das ist halt ein Gewebe, was schon, ja, blöd gesagt, ausleiert. Und da muss man sich keine Sorgen machen. Da muss man sich keine Sorgen machen, dass wenn man ohne Sport-BH läuft, da auf einmal die Brüste bis sonst wohin hängen. Aber es hat tatsächlich einen minimalen Effekt. Und genau, auch das ist ein Grund für den Sport-BH. Und das gilt übrigens für jede Oberweite, also nicht nur für große Oberweite, sondern durchaus auch für kleine Oberweite, weil irgendwelche Kräfte wirken da halt immer.
Ja, also man sieht es ja auf jeden Fall ab und an mal, wenn man Frauen laufen sieht, dass da sich mehr oder weniger bewegt. Und so wirklich habe ich noch nicht den Zusammenhang gesehen. Also ich glaube, es ist nicht per se so, dass eine große Oberweite, dass man die gar nicht in den Griff bekommt und eine kleine Oberweite wackelt nie hin und her, sondern ich habe da irgendwie, wenn ich rumlaufe, irgendwie schon beides gesehen, dass eigentlich Frauen mit einer gar nicht so großen Oberweite, gerade im Sommer, wenn man dann irgendwie dann nur das Sporttop sieht, dass da dann alles hin und her wackelt. Und Frauen mit einer großen Oberweite haben dann scheinbar irgendwie ein Modell an, was nicht so viel hin und her wackelt. Also wahrscheinlich hängt es da auch tatsächlich davon ab, welches Modell da dann am Ende ausgewählt wird und in der richtigen Größe und so. Also ich habe so das Gefühl, dass selbst ich, der sich mit dem Thema nicht beschäftigt hat, glaube, dass viele nicht mit dem richtigen Modell oder der richtigen Größe oder was auch immer unterwegs sind.
Genau, das ist es halt. Also welches Modell man am Ende nimmt, ist absolut individuell und Geschmackssache. Also es kann auch super gut sein, dass einem halt, wie vorhin schon gesagt, so ein Low- oder Medium-Support-Modell reicht. Aber es ist, glaube ich, schon so, dass viele, ja, auch Frauen gar nicht unbedingt wissen, was es da für eine Spannbreite an Modellen gibt. Und dass man vielleicht noch gar nicht den Sport-BH anhat, der wirklich ideal für einen ist. Und da lohnt es sich tatsächlich, sich mal umzuschauen und da mal zu schauen, vielleicht laufe ich noch gar nicht in dem Modell rum, was sich wirklich gut anfühlt.
Aber du hast doch bestimmt Tipps, wie man bei der Suche irgendwie dem perfekten Modell näher kommt. Ist es einfach ausprobieren, noch und nöcher kaufen und wieder zurückschicken? Oder kann man so Tipps geben? Muss man erstmal irgendwie ausmessen? Also ich glaube auch, dass viele, also das hört man ja auch immer wieder, dass viele Frauen gar nicht ihre normale BH-Größe richtig kennen, weil sie irgendwie irgendwann mal die und die Größe hatten und dann dabei einfach bleiben oder einfach den Zusammenhang zwischen hier Brustumfang und Körbchengröße und so nicht kennen.
Genau, also ausprobieren ist natürlich die eine Variante. Ela und ich haben tatsächlich auch drüber geredet und haben gesagt, man hat irgendwann mal einen Sport-BH an, der einem irgendwie ganz gut passt und dann ist das halt die Sport-BH-Größe und man kauft irgendwie immer in der Größe und meistens funktioniert es dann irgendwie, aber ein großartiger Tipp ist tatsächlich, sich einfach mal auszumessen. Das haben wir tatsächlich auch noch nie außer jetzt in der Vorbereitung mit diesem Podcast gemacht, aber das ist tatsächlich ein guter Tipp, das wirklich mal zu machen, sich ein Maßband zu nehmen und sich dann auszumessen. Man muss allerdings aufpassen, je nach Hersteller variieren da die Angaben so ein bisschen. Also wenn man sich einmal ausmisst und die Maße hat, dann kann man das leider nicht auf alle Sport-BHs von allen Herstellern anwenden, sondern man sollte schon gezielt in die Größentabellen gucken, die man meistens dann auf den Websites findet, welche Maße jetzt explizit für welchen Sport-BH dann jeweils empfohlen werden. Meistens ist das Prinzip, wie man sich ausmessen muss, gleich. Man misst einmal den Brustumfang an der Größenstelle. Das ist meistens ganz genau auf den Brustwarzen. Da legt man dann das Maßband an. Und die zweite Stelle, die man misst, ist direkt unterhalb der Brüste. Das ist dann quasi der Umfang des Brustkorbs. Und mit den beiden Maßen kann man dann eigentlich immer genau gucken, welches Modell vom jeweiligen Hersteller empfohlen wird. Wenn man kein Maßband hat, ist auch noch ein Tipp, den man im Zweifel anwenden kann, irgendein anderes Band zu nehmen, was man gerade so rumfliegen hat.
Ein Schnürsenkel.
Zum Beispiel ein Schnürsenkel, so habe ich das gemacht.
Sind die lang genug, ja, ne?
Ja, sind sie. Ich habe da auch schon mal ein Bademantelband für genommen. Also es gibt viele Möglichkeiten, weil vielleicht nicht jeder ein Maßband zu holen.
Oder ein Verlängerungskabel. Na, super Tipps werden das hier.
Und wenn man das dann einmal um den Körper hält und den Finger auf die Stelle hält, dann kann man das hinterher mit einem Zollstock, mit einem Geodreieck.
Und wenn man keinen Zollstock hat, dann...
Okay. Es gibt tatsächlich, wenn du Geodreieck googelst, bekommst du dann halt Bilder im Netz, wo du das dann auf deinen Bildschirm hast.
Ah, nein, wirklich? Ach, ernsthaft? Aber das funktioniert ja doch nicht.
Also, es gibt bestimmt auch eine App, die Maßband...
Das gibt es. Es gibt die Apple Maßband-App. Das funktioniert hervorragend. Wirklich.
Okay.
Das ist Augmented Reality. Das funktioniert hervorragend. Kurzer Exkurs, ja.
Verrückt. Also zeig ich dir gleich. Es gibt immer einen Weg, sich irgendwie auszumessen.
Mhm. Okay, und spielt dabei dann nur der Umfang eine Rolle oder auch die Größe der Brust? Oder ist die dann da inkludiert durch die Differenz von Brustumfang und Brustkorbumfang?
Ja, genau. Also das ist dann eigentlich das was du herausfindest. Tatsächlich gibt es da auch nochmal Zeitpunkte, zu denen man größere Brüste hat, zum Beispiel im Zyklus.
Ach so.
Bei vielen Frauen ist es tatsächlich so.
Ja, nichts. Ich war nur irritiert. Okay.
Bei vielen Frauen ist es tatsächlich so, dass vor der Periode die Brüste ein bisschen anschwellen und auch gereizter sind. Dann neigt man vielleicht auch dazu, das Maßband nicht richtig anzulegen. Aber auch das ist unterschiedlich. Viele Frauen haben es halt auch gar nicht. Aber wenn man das von sich selber so ein bisschen kennt, dann kann man besser einen Zeitpunkt zum Ausmessen wählen, an dem die Brüste halt nicht so sensibel sind.
Und hast du sonst noch Tipps, worauf es zu achten gilt? Irgendwie Material, Verschlussart oder so? Also das habe ich bei meiner Frau mitbekommen. Es gibt halt irgendwie welche, die stülpt sie sich irgendwie so über, zwängt sich da so rein. Und dann gibt es die, die man ganz normal so zumachen kann.
Das sah sehr gequält aus, wie du das gerade imitiert hast. Das. Also wenn man so in seinen Sport-BH rein muss.
Der ist eng.
Genau, also eng, wie gesagt, sind die Dinger durchaus auch, aber es sollte halt auf keinen Fall wehtun, wenn man sie dann einmal anhat. Und du sagtest gerade Verschlussarten, da gibt es wirklich ganz verschiedene und auch da kann man schauen, dass man da zum Anziehen zum Beispiel sind halt auch Verschlüsse super, die man hinten halt einfach aufmachen kann. Es gibt Sport-BHs, die man so in einem Stück anzieht, wie du es gerade sehr schön imitiert hast. Da muss man dann halt irgendwie schauen, dass man sie über den Kopf kriegt. Aber wenn man sie anhat, sollten sie auch gut sitzen. Dann gibt es den sogenannten Ringerrücken. Der setzt halt dann nochmal besonders hoch hinten am Nacken an und hat sehr, sehr breite Träger. Das gibt nochmal so ein bisschen zusätzlichen Halt. Und viele BHs verlaufen halt auch über Kreuz, quasi über den Rücken. Wie man ihn zumacht, wie man in ihn hineinkommt, ist letztendlich egal. Aber auch da kann man so ein bisschen ausprobieren, ganz einfach mal. Weil ein Sport-BH hat nicht oder selten diese ganz klassischen Verschlüsse wie von einem ganz normalen BH, die man einfach nur mit einer Öse hinten zumacht. Für Material lohnt es sich tatsächlich einfach so ein Sportmaterialmix zu nehmen. Elastan, Polyamid, das sind also diese dehnbaren Materialien, die auch Schweiß aufnehmen, aber auch genauso schnell wieder trocknen. Baumwolle ist natürlich super hautschonend und angenehm zu tragen, aber ich meine, man kennt das, wenn man sich so ein Baumwoll-T-Shirt vorstellt, es gibt halt A, nicht so wirklich den nötigen Halt und wenn es einmal nass ist, dann ist das nicht so ein schönes Gefühl und das dauert halt wirklich ewig, um wieder zu trocknen. Also da kann man einfach auf so einen ganz klassischen, wie man das auch von anderen von anderer Sportkleidung kennt, so man geht jetzt auch nicht unbedingt vielleicht im Baumwoll-T-Shirt laufen, sondern genau, hat halt Funktionsmaterialien an.
Und würdest du sagen, dass das Beste ist, im Laden die Sport-BHs auszuprobieren oder kann man die ruhig auch irgendwie online bestellen, weil dann die Auswahl größer ist? Weil im Zweifel der Laufladen um die Ecke nur zwei Marken hat. Ich weiß es gar nicht, wie ist denn das eigentlich?
Das ist eine gute Frage. Man kann natürlich auch in den lokalen Sportladen gehen. Im Zweifel, wenn man sich so gerade so große Sportläden vorstellt, die super viele Sportarten abdecken und super viele Klamotten und Bereiche abdecken, dass dann vielleicht die Mitarbeiter jetzt auch nicht unbedingt darin geschult sind, das so explizit zu machen. Sicherlich gibt es auch Fachhändler, wo man ins Geschäft gehen kann, wo das möglich ist. Mit dem Ausmessen, wenn man das wirklich akribisch macht und je nach Hersteller guckt, dann ist es, denke ich, auch relativ sicher, das online zu machen. Aber da muss man vielleicht schauen, wie es einem lieber ist. Oder was würdest du dazu sagen, Ela? Ist es Pflicht, in ein Geschäft zu gehen, wenn man sich den ersten
Sport-BH kauft? Gibt es da überhaupt welche? Also ich kenne jetzt natürlich einige Laufläden, aber ich...
Du meinst, ob es Sportläden gibt, wo dann explizit
wirklich,
so, wo genau. Dann explizit so.
Ja, ich meine, du hast ja mal in einem gearbeitet. Hattet ihr eine Ecke mit Sport-BHs? Mit mehr als einem Modell?
Wir hatten ein relativ eingeschränktes Sortiment an Bekleidung. Deswegen, deswegen kamen selten Leute rein, die überhaupt sich so explizit über Bekleidung beraten lassen wollten. Und,
das ist ja eigentlich witzig, ne? Wenn man sagt, man braucht, oder Frauen brauchen genauso, wie sie Laufschuhe brauchen, Sport-BHs. Und im Laufladen gibt es dann ganz viele Laufschuhe, aber keine Sport-BHs. Das ist irgendwie auch so mein Eindruck von den Laufläden, die ich jetzt kenne, wenn ich so drüber nachdenke. Da stehen ganz viele Schuhe, ganz viel Bekleidung. Aber irgendwie, also vielleicht habe ich auch nur nicht drauf geachtet, weil ich mich damit nicht auseinandersetzen muss. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass die da viel Angebot auf jeden Fall hätten. Dass man da sich irgendwie wirklich mit beschäftigen kann und ein paar Modelle ausprobieren kann oder so.
Ja, stimmt. Das ist dann jetzt unser Appell an die Laufläden. Also ich kenne es eher so, dass man dann tatsächlich ins in so ein Spezialwäschegeschäft geht. Und das da dann eher.
Und die haben da, natürlich, klar, okay, weil Sport ist ja auch unabhängig vom Laufen dann, ne?
Ja, schon. Aber es ist natürlich nicht so, dass man dann einfach direkt mit den ersten paar Laufschuhen auch noch den passenden Sport-BH kaufen kann. Ne?
Das ist
wieder mehr Aufwand und dann würde ich dann dir, Hanna, auf jeden Fall zustimmen, dass das so, ja, so ein bisschen individuell ist, ob man dann lieber doch gezielt in den Laden geht und da direkt ein paar Modelle anprobieren kann. ja, oder zu Hause recherchiert, was sind meine Größen bei den Herstellern und das über online macht, ja, ist, glaube ich, ein bisschen Geschmackssache. Aber anprobieren wird man so oder so ein bisschen.
Okay, online. Aber Sport-BHs gibt es auch in ganz normalen, ich sage jetzt mal, Dessous-Läden.
In manchen, also ich...
Ich will jetzt keinen Namen nennen.
Ja, das ist unterschiedlich. Ja, also ich glaube, da kann man jetzt nicht sich drauf verlassen, dass man da welche findet, wenn man irgendwo reingeht. Aber da muss man sich vielleicht dann vorher einmal kurz schlau machen, ja, nachfragen, ob es sie da gibt. Ich glaube, in Sportläden generell sind sie vielleicht manchmal nicht so präsent, die Sport-BHs. Da muss man vielleicht...
Unter der Ladentheke mit so einer braunen Papiertüte. Wenn es keiner sieht. Oh, sie hat einen Sport-BH gekauft.
Aber sie hängen vielleicht nicht so präsent vorne mit dem Schaufenster mit den ganzen Laufschuhen. Das wollte ich, glaube ich, damit sagen.
Ja, aber das finde ich total krass, wenn man darüber nachdenkt, dass es ja wirklich so ist, die Hälfte der laufenden Menschen sind Läuferinnen. Und im Laufladen, wo es ganz viele Schuhe gibt, die einfach jeder braucht, ist so das Thema Sport-BH, was dann einfach jeder zweite Läufer, jede Läuferin eben braucht, ist dann irgendwie nicht so präsent, finde ich jetzt irgendwie krass, wenn ich drüber nachdenke.
Das mit dem unter der Theke ist vielleicht auch gar nicht so falsch, ne? Also ich weiß wirklich nicht, ob ich zu einem Verkäufer im Laufladen hingehen würde und sagen würde, wo sind denn hier die Sport-BHs?
Und dich dann auch noch explizit darüber beraten lässt. Ja. Können Sie mir jetzt mal bitte helfen, hier meine Größe?
Wisst ihr eigentlich, seit wann es Sport-BHs gibt? Lauf-BHs?
Nee, das muss man kurz googeln.
Das würde mich, also ich erinnere mich an so alte Aufnahmen irgendwie, die so also schwarz-weiß noch, da hatten gefühlt die Frauen noch keine Sport-BHs
an. Ich habe das sogar schon mal nachgelesen. Ich weiß noch, dass ich für ein Ausprobiert mal Laufen wie früher gemacht habe.
Ja.
Und ich erinnere mich, vor der Zeit, also von Funktionskleidung und Sport-BHs. Und
damals, als Martin noch lief.
Da bin ich im Badeanzug gelaufen. Dass man sich dann irgendwie so, genau, behelfsmäßig
aber das war auch nicht gut wahrscheinlich. Oder kein Vergleich zu einem richtigen Sport-BH, ne?
Ja, nee, nicht wirklich. Also ich hatte mich erschreckend schnell dran gewöhnt. Und im Prinzip laufe ich schon gerne auch in diesen Sport-Tops und habe nicht so einen wirklich festen BH, was jetzt bei meiner Oberweite ganz gut geht. Aber ich glaube, für die meisten wäre das keine echte Alternative. Mhm. Ja.
Na, guter Punkt. Dann ist natürlich eigentlich gut, dass es den Online-Handel gibt mit einer größeren Auswahl, wo man sich so ein bisschen eben durch verschiedene Modelle und Marken, Hersteller, wie auch immer, probieren kann.
Ja, es gibt schon ziemlich lange Sport-BHs, beziehungsweise Vorformen davon. Allerdings waren die, glaube ich, lange Zeit gar nicht mal so bequem.
Dein Blick verrät es auf jeden Fall. Aus Stacheldraht.
Gab es Ende des 19. Jahrhunderts zum Beispiel schon etwas, was man heutzutage als Crop Top bezeichnen würde.
Ah.
Allerdings aus Korsettmaterial.
Okay.
Das hat einen doch
so ein schön bisschen zusammengebunden.
Genau. Und so Sport-BHs in heutiger Form, gerade auch aus dem Material, wie wir es heute kennen, gibt es tatsächlich noch gar nicht so lange. Die waren halt super lange Zeit dann doch noch aus Baumwolle und haben wohl nicht so richtig den Halt gegeben, den man als Läuferin vielleicht braucht.
Ja, und das Korsett ist ja vielleicht auch noch so ein Stichpunkt. Das soll es ja auch genau nicht sein, dass man so korsettartig dann eingeschnürt ist und gar keine Luft mehr bekommt.
Ach, man braucht Luft und beim Laufen?
Durchaus.
Ah, ja.
Ich glaube, funktional ist das.
Merkt man das eigentlich so ein bisschen, dass der Brustkorb so ein bisschen eingedrückt wird? Weil ich kenne es jetzt nur von Pulsgurten. Wenn man die irgendwie neu hat und einfach am Anfang ein bisschen zu eng eingestellt hat, dann merkt man schon so, dass es da so ein Widerstand ist und dann macht man ein bisschen lockerer und dann ist wieder gut. Beim Sport-BH könnte ich mir jetzt vorstellen, dass es die ganze Zeit sich so ein bisschen anfühlt wie ein zu eng eingestellter Brustgurt.
Ja,
aber dann ist er wahrscheinlich falsch.
Genau, also wenn sich das so falsch anfühlt, dann ist er definitiv falsch, würde ich sagen. Aber ja, es gibt da schon so ein paar Tücken. Also dass man sich auch wie bei so einem Pulsgurt mal wundscheuert, das ist mir zum Beispiel auch schon ein paar Mal passiert.
Okay, habe ich auch schon ein paar Mal gehört, ja. Kriegt man das in den Griff? Also liegt es dann am Sport-BH oder an einem selbst?
Kann, muss aber nicht. Also ich hatte das schon bei Sport-BHs, wo es dann irgendwie nur ein-, zweimal vorkam und dann nicht mehr. Keine Ahnung, ob ich da dann auch trockene Haut hatte oder so. Und bei anderen ist es immer. Also das ist auch so ein bisschen Ausprobiererei, glaube ich, leider.
Und ein Ding ist ja auch noch der Pulsgurt, wo ich ihn gerade schon angesprochen habe. Der sitzt ja da, wo eigentlich auch der Sport-BH abschließt. Jetzt kenne ich ein paar Frauen, die tragen den Pulsgurt dann einfach da drunter und das hält auch. Und bei ein paar, die stopfen ihn irgendwie so unter das Bündchen vom Sport-BH. Das stelle ich mir dann aber auch irgendwie unangenehm vor. Gibt es da irgendwie eine Patentlösung, die ihr gefunden habt?
Nein. Ich glaube, da gibt es keine Patentlösung. Bei, wie du gerade sagtest, unter das Bündchen drunter stopfen muss man, glaube ich, arg aufpassen. Das ist dann natürlich viel mehr Druck, als der Sport-BH eigentlich schon erzeugt.
Ja.
Ich glaube, solange man den Pulsgurt unterhalb des Bündchens trägt und die Sensoren funktionieren noch, also man kann ja vielleicht ein bisschen hinterher schauen, passen die Daten, dann ist das wahrscheinlich die beste Lösung. Ich weiß nicht, ich glaube, auf dem Bündchen können die Sensoren dann halt nichts mehr ausrichten.
Nee, die brauchen die elektrische Spannung der Haut. Ich habe mal gesehen, es gibt so ein Sport-BH mit integriertem Pulsgurt. Aber da muss man natürlich dann immer wieder diesen Sensor dran klippen und quasi das Ding immer wieder abmachen, wenn man es wäscht. Und ja, hat dann quasi natürlich nur einen Sport-BH bzw. Pulsgurt, so eine Kombi. Da braucht man halt mehrere von den Dingern. Wie oft muss man die eigentlich waschen? wir fallen jetzt doch ganz viele Fragen.
Die große Frage. Ich glaube, da würde ich dir die gleiche Antwort geben, wie ich dir bei allen anderen Sport-Equipment-Sachen oder bei allen anderen Sportkleidungsstücken auch geben würde, wie du magst.
Bis es stinkt. Okay, Ela ist anderer Meinung.
Also ich wasche sie nach jedem Tragen. Aber ja, wie du sagst, wenn es einen nicht anstinkt und man, keine Ahnung, beim Streak nur 1,6 Kilometer gelaufen ist, dann braucht man es vielleicht nicht direkt waschen.
Je nach Schweißaufkommen. Aber es gibt ja Menschen, die kaum schwitzen, auch auf einem 5-Kilometer-Lauf. Mhm. Und dann, ja, schmeißt du halt nicht jedes Mal eine Waschmaschine an. Aber was ich damit sagen wollte, so da unterscheidet sich der Sport-BH nicht vom Sport-T-Shirt oder von einem anderen Kleidungsstück. Ich würde sagen, das ist
ja, ich dachte nur, weil es ja irgendwie so ein, weil da so viele Materialien drin sind, wahrscheinlich irgendwelche Gummis etc., die das Ganze dann ja doch relativ kompakt halten, dachte ich, wenn man es jetzt zu oft wäscht, leiert es auch zu schnell aus. Dass es einfach nicht gut ist für die Materialqualität, weil das ja dann doch eben was anderes ist als einfach nur ein T-Shirt.
Ich denke, dass Waschen hat mit dem Verschleiß nicht so viel zu tun. Was natürlich passiert ist, dass die Bündchen schon irgendwann ausleiern, einfach dadurch, dass du ihn trägst und dass du ihn immer wieder halt, dass da immer wieder Druck drauf ist. Genau.
Gut, gut, gut. Gibt es so innovative Technologien, Patentgeschichten?
Ja, ich glaube, da wird schon viel dran rumgeforscht und geguckt und so. Und also grundsätzlich kann man eher sagen, dass der halt eher durchs Unterband erzeugt wird. Es aber so ein paar Modelle mal gab, die auch so ein Oberband hatten. Das hat sich aber, so mein Eindruck, jetzt nicht flächendeckend durchgesetzt. Also würde ich nicht sagen, so ist weiterhin so die Technologie, dass es eher durch dieses Unterband erzeugt wird, der eigentliche Halt. Und es dann aber ja schon irgendwie immer mal Innovationen gibt, was die Träger angeht oder die genauen Designs und ja, wie da was in welchem Winkel vernäht ist und so weiter.
Der große Trick beim Sport-BH ist ja schon lange klar, dass halt die Brust ein bisschen an den Körper rangedrückt wird. Und das wird sich ja auch nicht mehr verändern. Aber es gibt vielleicht immer wieder mal so kleinere Updates, genau wie du sagtest, im Material, in den Verschlussarten. Ja.
Müssen, das liegt mir die ganze Zeit auf der Zunge, diese Frage, müssen eigentlich Männer, die mitunter etwas mehr Körpergewicht mitbringen, sollten die auch einen Sport-BH tragen, weil je nachdem, wie groß da die Masse ist an Brust, die sich hoch und runter bewegt, haben Männer ja durchaus mehr als so manche Frau an Oberweite. Besteht die aus einem anderen Material, sage ich jetzt mal, und es ist deswegen egal? Oder ich kann die Frage auch zurücknehmen an dieser Stelle. Ich ziehe die Frage zurück bei euren Blicken.
Naja, wir können ja mal überlegen. Also ich würde davon ausgehen, dass es dann halt weniger Drüsengewebe ist bei Männern, sondern mehr Fett. Aber das ist ja bei einer weiblichen Brust auch so.
Ja.
Dass da eben kein wirklicher Muskel drin ist. So. Und das, ja. Also ich glaube, man könnte wahrscheinlich mit denselben Argumenten sagen, trage einen Sport-BH, dann hängt also, das später alles okay. Nicht so, aber es ist wahrscheinlich gesellschaftlich nicht umsetzbar.
Also es gibt es jetzt nicht quasi einen Sport-BH für korpulente Männer?
Mir wäre keiner bekannt. Das ist mir auch noch nicht untergekommen. Okay. Und ich denke, in dem Fall ist es dann eher ein Ganzkörperprojekt, weil das denn nicht...
Zieh einen Ganzkörper-Kompressionsanzug an. Hier ist ein Taucheranzug.
Ich meine, letztendlich muss man ja realistisch sein, dass das vielleicht nicht die einzige Stelle ist, die, wo mehr Fett ist und die unangenehm ist. Und da weiß ich nicht, ob das dann so die erste Stelle ist, wo man ansetzt. Und
verstehe.
Ah, aber was mir gerade noch einfällt als Tipp, das wird ja immer gesagt, um sich nicht die Brustwarzen rundzuscheuern, dass man da irgendwie was Fettiges draufschmiert, also Kokosöl oder Hirschteigsalben und was es da so alles gibt. Das kann man als Frau auch unter dem BH machen, wenn der irgendwie die Tendenz hat, nach ja insbesondere vielen Kilometern, wenn man langläuft, zu reiben. Dann kann das auch sehr hilfreich sein.
Das stimmt. Ja. Das ist eine gute Wahl. Ich kenne auch tatsächlich eine Frau, die tapet sich mit Kinesio-Tape hier vorne ab, weil die sich immer alles aufreibt an der Brust vom Sport-BH und einfach so Dauerprobleme hat, egal mit welchem Modell. Und da sie einfach auch fast jeden Tag läuft, kann das gar nicht so richtig abheilen. Oder konnte es gar nicht so richtig abheilen. Jetzt mit so einem Tape darüber hatte es dann drunter Zeit abzuheilen.
Gerade wenn es so oft passiert, dann ist es auch schwierig, dass es komplett verheilt.
Ja.
Ne?
Ja. Ja. Und da immer so ein vernarbtes Gewebe.
Ja, interessant, was du dann doch für Geschichten kennst. Mhm. Hast du noch mehr davon?
Ich habe eine lustige Geschichte zum Thema Sport-BH, die liegt mir auch die ganze Zeit auf der Zunge.
Die wollen wir jetzt natürlich auch hören.
Ich hoffe, ich hoffe, die Person, die das betrifft, hört jetzt nicht zu. Ich hatte mal eine Freundin bei mir zu Besuch, die alle ihre Laufklamotten dabei hatte und mit mir laufen gehen wollte, nur ihren Sport-BH vergessen hatte.
Das ist schlecht.
Und sie hatte jetzt nicht die allergrößte Oberweite, im Gegensatz, sie hatte eine eher kleine Oberweite und sie kam dann auf die Idee, so ein Schlauchtuch, ja, sich da rein zu zwängen und das so zusammenzurollen und dann irgendwie so halb unter, halb über die Brust und ich sag mal so, sie lief nicht sehr lange an dem Tag. Also es hat nicht funktioniert.
Ihr seid dann eher so 300 Meter gelaufen.
Ja, und ich bin dann irgendwie alleine weiter oder so, ich weiß es nicht mehr. Aber an die Aktion erinnere ich mich dann noch, als sie dann meinte, hast du nicht irgendwie so einen Uff?
Das ist aber eine gute Geschichte, um unsere Behauptung zu untermauern, dass sich das lohnt, einen Sport-BH anzuziehen.
Ja, ja, ja.
Auch mit kleiner Oberweite scheint es ihr irgendwie unangenehm gewesen zu sein.
Sie lief ja auch sonst mit Sport-BH, sie hatte ihn halt nur vergessen, kam dann auf diese sonderbare Idee.
Du hattest keinen im Schrank?
Bitte?
Und du hattest keinen im Schrank?
Ich hatte komischerweise keinen im Schrank, nein. Ich konnte da nicht aushelfen. Das wäre aber auch so ein bisschen sonderbar, oder? So, ach toll, kein Problem, ich habe da was im Schrank liegen, guck mal hier. Ja. Nein, 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 nein. Haben wir damit alles abgefrühstückt zum Thema? Oder?
Bestimmt nicht.
Also ich habe keine Fragen mehr. Ich bin überrascht, dass ich eh so viel nachfragen konnte, wollte, sollte.
Ja, fand ich sehr gut.
Also es ist, glaube ich, tatsächlich ein wichtiges Thema, was mich nun nicht direkt betrifft, aber auf jeden Fall kriegt man es ja immer so hier und da dann doch mit. Und
es gibt sicherlich noch ganz viele offene Fragen, aber vielleicht haben wir schon mal einen kleinen Rundumblick geliefert.
Haben wir eigentlich irgendwie einen Sport-BH-Test auf unserer Webseite? Ich weiß es wirklich nicht. Das ist kein blöder Versuch, irgendwie auf unsere Webseite zu
verlinken. Den gibt es, Henning. Den kannst du dir mal anschauen. Und der wird auch ganz bald schon wieder erneuert.
Ah, perfekt, perfekt, perfekt. Ja gut, ich war nicht am Test beteiligt, von daher. Ich wollte ganz kurz sagen, bald liegt auf meinem Schreibtisch so ein Haufen Sport-BHs.
Wir haben
Henning,
da unten
teste
eine,
doch mal bitte.
Wir haben da unten eine Kiste, Henning, da kannst du gerne mal reinschauen.
Sehr und gucken, gut.
Ob dir dann, da was
dann, dann messen wir zwei gleich erstmal meine Größe aus. Gucken, was dabei rumkommt. Zum Gürtel. Nein, ich habe unten ein Maßband liegen tatsächlich.
Ja, perfekt. Dann wissen wir, was wir nach der Podcast-Aufnahme machen.
Fantastisch. Sagen wir schon Tschüss.
Weiß ich nicht.
Ich glaube, wir sagen Tschüss.
Tschüss.
Dann sagen wir Tschüss. Es hat mir Spaß gemacht.
Heute begrüßen wir in unserem Januar-Podcast von Runner's World einen weiteren Streakläufer, Reinhard Brücker aus Bielefeld. Rainer, bevor wir dich gleich näher vorstellen, natürlich erstmal die Frage, heute schon gelaufen, Reinhard?
Nein, aber nach dem Gespräch sofort.
Okay, wo wird das dann sein? Wo läufst du heute?
Ja, ich habe hier in unmittelbarer Nähe meines Hauses eine schöne Parkanlage, wo ich dann durch Parkanlage ein bisschen Nebenstraßen laufen kann. Kommen wahrscheinlich heute so auf 3, 3,5 Kilometer. Das ist so das, was ich jetzt seit Anfang Januar natürlich am Wochenende auch immer ein bisschen mehr laufe. Also die 1,6 Kilometer oder die Meile, sage ich mal, wird immer eingehalten. Das ist kein Problem.
Rainer, das müssen wir vielleicht mal vorweg schicken. Es ist ja nicht ganz zufällig, dass wir beide hier heute miteinander im Podcast sind und wo du eben gerade sagst, wo du laufen wirst, kenne ich nur zu gut die Gegend, denn wir beide kennen uns schon seit Jahren, sind schon viele Male zusammengelaufen, meist in unserer beiden ostwestfälischen Heimat, ob im Teutoburger Wald oder im Eggelgebirge oder sonst wo. Und daher weiß ich, dass du eigentlich gar keiner bist, den man zum Laufen motivieren muss, sondern du bist ja einer eher, der sich seine Zeit zum Laufen oft mühevoll freikämpft. Reinhard, was motiviert dich zum Streak?
Ja, der Streak war ja eine beruflich motivierte Idee. Da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal drauf zu sprechen, warum und weshalb die Viaktiv das mit euch gemacht hat. Ja, und dann, sag mal, ist klar, dann kommen die Mitarbeiter und sagen, na Chef, wie sieht's aus? Wollen Sie nicht mitmachen? Und naja, gut, da ich seit dem, also auch Corona-bedingt, sage ich mal, eigentlich das erste Jahr war fürchterlich und seit Ostern 21, sage ich mal, habe ich mich wirklich richtig zusammengerissen und laufe auch wieder sehr, sehr regelmäßig, mache auch noch andere Sportarten, aber das war jetzt eine Gelegenheit in diesem dosierten Tempo und dieser dosierte Geschichte mal für mich auszuprobieren, wie ist das eigentlich, jeden Tag zu laufen? Jeden Tag zu laufen, ja. Was ich sonst nie gemacht habe. Und das habe ich begonnen und es klappt ausgesprochen gut. Ausgesprochen gut. Ich habe es eigentlich gar nicht so erwartet. Ne? Und ich habe eigentlich das Gefühl, dass ich mich dabei sogar erhole, dass ich damit meinen Stress abbaue, den ich vielleicht am Tag über habe, wenn ich abends laufe, oder dass ich viel, viel frischer in den Tag hineingehe, wenn ich morgens laufe. Also von daher ist das für mich eine ideale Form. Und sag mal, im Normalfall laufe ich zwischen 20 und 25, 30 Minuten unter der Woche. Mhm. Und ich habe gar nicht gedacht, dass das so einen guten Effekt erzielt bei mir. Ich bin mal gespannt, wie ich das weiterhalten kann, ob ich wirklich 7 Tage in die Woche mache, aber 5 habe ich mir dann anschließend doch vorgenommen.
Ja, so viele Tage sind es jetzt gar nicht mehr im Januar, dem Streak-Monat von uns. Also deswegen, wir sind schon über den Berg sozusagen hinaus. Aber ist natürlich immer eine Herausforderung und du hast eben das schon so 2 Stichworte genannt, Chef und Viaktiv. Müssen wir natürlich erstmal noch dazu sagen, du bist Vorstandsvorsitzender der Viaktiv, einer, ja, kann man sagen, vergleichsweise jungen Krankenkasse, die, Reinhard, hilft mir, 2012 gegründet wurde, glaube ich.
Ja, in der letzten Ausbaustufe, ja, aber eigentlich ist es eine ganz alte, eigentlich ja, wahrscheinlich mit zu den ältesten Krankenkassen zählen, weil wir ein Zusammenschluss sind aus vielen Betriebskrankenkassen, sind also die drittgrößte Betriebskrankenkasse Deutschlands, die 20. größte Krankenkasse. Insgesamt gesehen versichern jetzt aktuell so 725.000 Menschen. Und ja gut, bei den vielen Fusionszusammenschlüssen gab es immer so eine Idee bei mir, was kann man tun, wie kann man das Thema Prävention anders denken, wie bringt man das an die Leute ran, und irgendwo so 2012, ja, 10, 11, 12, haben wir uns dann hingesetzt und haben im Grunde genommen uns über eine neue Markenausrichtung den Namen ausgedacht und haben den dann 2015 etabliert. Und heißen seitdem Viaktiv, aber im Kern, sag mal, gibt's da Kassen dabei, die sind von 1836, also eine der ältesten Betriebskrankenkassen. Wie gesagt, mit diesem Markenkern, wir nennen uns ja auch sportliche Krankenkasse, und hat ja auch die Zusammenarbeit so ein bisschen begonnen, auch mit Runner's World, dann medial das Ganze zu begleiten. Der Hintergrund ist eben, dass wir Leute versuchen, in ein aktives Leben zu führen. Und das ist die ganze Idee dahinter. Und ich glaube, da haben wir ganz gute Konzepte, was man auch so sehen kann. Und aktuell im Rahmen unseres Sportmeisters ist dann eben der Streak mit eingebaut worden.
Genau. Reinhard, lass uns zum Thema Krankenkasse gleich nochmal kommen, weil das da ein paar ganz aktuelle, ganz interessante Aspekte gibt. Aber erst nochmal zum Streak. Du sagtest eben schon, dein Umfeld streakt also auch. Also die Kollegen bei dir wissen auch, okay, der Reinhard ist jetzt jeden Tag unterwegs und wenn ich ihn mal nicht erreiche am Mobiltelefon, dann ist er wahrscheinlich gerade im Teuto.
Ja, es gibt halt Zeiten, wo ich dann auch das Mobiltelefon weglege. Also das ist dann so. Und ja klar, das ist dann möglicherweise der Teuto, wenn es am Sonntag ist, die längeren Läufe, dann bewege ich mich auf dem Hermannsweg, nicht auf dem für den Hermannslauf auf der anderen Seite, sondern auf dem klassischen, es ist ja ein sehr langer Langstreckenwanderweg, mehrtägiger, der ja von Rheine bis Hornbad-Meinberg geht und ich laufe eher in Richtung Rheine-Werther. Da gibt es ja auch so Traditionsläufe, die Runner's World begleitet, im Böckstückellauf. Auf dem Stück laufe ich dann ganz gerne, weil das geht hoch und runter. Und das sind Gott sei Dank jetzt wieder, kann ich sagen. Also es hat auch eine Pause gegeben, aber jetzt seit einem guten Jahr und jetzt seit einem letzten halben Jahr wieder verstärkt auf diesem profilierten Stück. Das mag ich. Ich laufe dann lieber gerne hoch und runter als geradeaus. Gefällt mir auch, ja, die Anstrengung fällt mir nicht schwer, sage ich jetzt mal so.
Das naja, und du bist natürlich, weiß ich, Rainer, du bist ein alter Hase, du kennst dich aus mit deinem Körper, mit den Belastungen, die du zumuten kannst. Und deswegen frage ich nochmal ganz interessiert nach jetzt. Du bist jetzt jeden Tag gelaufen und hast das offensichtlich so dosiert, dass dein Körper das gut mitmacht? Oder hast du irgendwo
Zimmer? Ja, es gibt dann immer so die Tagesgeschichten, aber sag mal, dann habe ich dann eben das Gefühl, heute geht's, und das kann ich dann auch kontrollieren, heute geht's halt nicht so schnell. Dann sind es, ist es halt nur ein 8er-Schnitt, ne? Und das kann am nächsten Tag aber dann 7er-Schnitt sein. Aber ich komme immer zu Hause an, komme im Grunde genommen, ob es nun morgens oder abends ist, ja, zufrieden. Zu Hause an, relaxed, kann man eigentlich sagen. Und das was ich mir nicht vorstellen konnte, wirklich jeden Tag zu laufen. Und ich finde, also für mich ist es einfach eine schöne Sache, also diese halbe Stunde jetzt Maximum, sage ich mal.
Aber mit anderen Worten, das ist auch dein erster Streak. Hattest du vorher
ja, so nee, noch nicht gemacht? Nein, das ist jetzt eigentlich durch die Aktion bin ich drauf gekommen und durch unsere Mitarbeiterin, die mit Runner's World ja im Grunde genommen aus dem Bereich da Sport und Marketing zusammenarbeitet, die hat mich drauf gebracht, hat gesagt, Rüger, haben Sie nicht Lust mitzumachen und dies und jenes. Und wir beide, wir pushen uns jetzt gegenseitig. Also manchmal ist sie, die schreibt sie mir morgens dann schon eine Nachricht, ich war schon draußen. Und dann war sie vor mir dran, aber ich kann dann auch um 6.30 Uhr hier auch schon mal schreiben, weil dann bin ich es halt gewesen, ne? Wer gerade an dem Tag die Nase vorn hat.
Das ist, glaube ich, auch eine gute Motivation, ne? Wenn man nicht alleine streakt, sondern jemand im Umfeld hat, auf jeden Fall, der mitmacht. Gib uns mal einen kurzen Rückblick. Seit wann läufst du aktiv? Ich weiß von dir, du bist...
Ja, ursprünglich haben wir ja, glaube ich mal, du in deiner Jugend und ich in meiner Jugend, das ist in Ostwestfalen, kommt man ja zum Handball oder zum Fußball.
Und so ich, ist es, ja.
Und ich habe einen, genau wie du, die Handball-Laufbahn. Konnte mir eigentlich auch nie vorstellen, dass ich mal langlaufen mag, also auch durchaus Strecken bis zum Marathon laufen mag und kann. Oder Hermannslauf, 31 Kilometer. Ich bin eigentlich erstmal mit etwas über 40 dazu gekommen und auch da so einen Lebenseinschnitt gehabt, wo ich dann ja durch einen sehr, sehr netten Menschen zum dosierten Laufen gekommen bin und dann auch Spaß am Laufen bekommen habe. Also zu meiner Schulzeit war das immer der Moment, wo der Sportlehrer eigentlich kurz vorm umgebracht werden stand, für mit 1500 Meter laufen sollte. Ne? Also das war so nicht meine Strecke. Eine Stadionrunde ging noch, sie ging auch mit Power 400 Meter, aber... dann 1500, das war schon viel, das war schon. Und heute sind 1500 Meter halt gar nichts. Ne? Also man muss sich halt nur selber dann auch zurücknehmen und kontrollieren und sagen, heute geht's gut und heute geht's nicht so gut. Das ist dann der Punkt. Aber es geht immer.
Ja. Reinhard, beruflich hat für dich das Laufen bzw. allgemeiner das Thema Gesundheit im Allgemeinen ja auch eine große Bedeutung. Wir haben es eben schon genannt, Viaktiv, du bist Vorstandsvorsitzender der Viaktiv und ich sage es mal salopp, das ist eine moderne Krankenkasse, die sich eben nicht allein mit Kranken, Krankheit und Krankenversichernden beschäftigt, sondern wo das Thema Gesundheit eine große Rolle spielt. Wie thematisiert ihr das in eurem Angebot?
Ja, das ist recht vielfältig. Wir bemühen uns ja, wie kriegt man es jetzt, sage ich mal, an die Leute ran? Das ist ein harter Prozess, den ihr ja als Zeitung auch macht und den wir über unsere Mitgliedermagazine machen, über die modernen Medien, also Homepage und sonstige Sachen, kann sich das auch jeder anschauen. Wir haben dann konzeptionell auch gearbeitet mit Ingo Frohböse, haben wir Aktivomaten gemacht, wo man für sich selber dann auch mal eingeben kann. Das ist übrigens für jeden, das ist nicht nur für die Mitglieder oder die Versicherten, sondern ist offen. Man kann mal testen, was lege mir denn als Sportart und machen natürlich.
Muss man vielleicht kurz dazu sagen, ne? Also es ist ein Mittel, wo man online oder einfach am Bildschirm tatsächlich für sich ermitteln kann, also auch als Nicht-Sportler, welche Sportart einem selbst so nach dem Persönlichkeitsprofil am besten liegen würde.
Ja, ne? So. Meistens, also er wirft dann drei Sportarten aus und das sind die Neigungssportarten. Wir versuchen das jetzt noch um einige Dinge zu ergänzen, insbesondere dann auch um die Angebote von Vereinen und sonstigen Sachen. Also wir versuchen dann natürlich auch hinterher noch einige Sachen zu hinterlegen, was nicht so ganz einfach ist in einem organisierten Sport, die Daten zu bekommen. Also das ist leider, sage ich mal, das hapert dann oft. Aber zunächst erstmal kriegt der oder diejenige, die sich diesen Aktivomaten mal vornimmt, ein Angebot oder ein Hinweis, was geht. Dann haben wir natürlich auch, was heute ja üblich ist, natürlich auch Online-Coachings im Angebot. Das gilt dann natürlich nur für die Versicherten selbst, also digitale Angebote. Wir gehen auch noch ein Stück weiter. Das machen wir sehr stark auch im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Sind wir die einzige Krankenkasse, die sich die schönste Turnhalle auf Rädern gönnt, kann man auf unserer Homepage einschauen. Wir haben einen Sattelaufleger mit einem ganz modernen Fitnesscenter, wo wir im Prinzip die Prävention direkt an die Arbeitsplätze bringen. Das heißt also, versuchen mit den Firmen dann da auch gezielt Leute zu motivieren. Das ist ein Milon-Circle, der dort eingebaut ist. Die Leute werden vorher vermessen, die Geräte schalten sich automatisch auf die Trainingseinheiten ein. Wir sind dann immer ein paar Wochen in den Firmen. Heute aktuell steht er unter den Pandemiebedingungen und den Hygienebedingungen bei Dräger in Lübeck. Sind wir jetzt schon ein paar Wochen und wird auch extrem gut angenommen. Das ist eigentlich immer so, wir versuchen den Einstieg zur Selbsthilfe dann zu machen, zu sagen, okay Leute, jetzt geht raus, macht was für euch. Ne?
Ich kann mir vorstellen, das ist für viele Versicherte oder überhaupt für viele Sportler oder noch nicht Sportler auch ein bisschen überraschend, ne? Denn dass sich Krankenkassen in diesem Sinne um ihre Versicherten kümmern, das hätte es wahrscheinlich auch zu den Anfängen deiner beruflichen Tätigkeit so auch noch gar nicht gegeben.
Naja, ganz bestimmt, das ist klar, das ist ein Entwicklungsprozess, der sich jetzt im Rückblick, sage ich mal, sicherlich seit den 90er Jahren verstärkt hat, aber das Thema Prävention ist dann auch wissenschaftlich gut angepackt worden, vielleicht auch in manchen Tagen zu wissenschaftlich gemacht worden. Wir haben uns dann auf Zirkeln darüber unterhalten, was hätte man tun müssen, aber wie bringt man es an die Leute? Das ist das Entscheidende und da sind, sagen wir mal, so niederschwellige Angebote, unter anderem auch, sage ich mal, die Turnhalle oder eben mal ein Lauftreff oder sonstige Sachen, eigentlich die Dinge, die man bringen kann. Und da muss man auch durchaus neue Wege gehen, unkonventionelle Wege gehen. Und mittlerweile, sag mal, gibt's ja Studien genug, die ja gerade, sag mal, nicht jetzt Laufen als sich, sondern als Thema Bewegung, aber eindeutig in den Mittelpunkt stellen und zeigen, wie gesundheitsförderlich das ist und wie positiv beeinflussend das für epigenetische oder für immunologische Dinge sind. Und wenn man gerade das Thema immunologisch jetzt gerade anguckt, klar, Covid wird jetzt wird man nicht durch Sport vermeiden können, das ist keine Frage. Aber wenn das Immunsystem stabil ist, und das ist es nun mal, das mittlerweile diesen durch durch gerade dosierten und gut dosierten Sport gut zu beeinflussen ist, dann wird vielleicht auch eine Erkrankung leichter verlaufen. Diese Beweislage, denke ich, wird man antreten können. Und also gerade Laufen an sich, dosiertes Laufen, insofern ist dieser Streak, der zwar täglich stattfindet, eigentlich ein sehr guter Punkt. Also ich bin bei mir wirklich im Kopf am Überlegen, ist das machbar, dass man jeden Tag eine halbe Stunde läuft auf Dauer? Kriegt man das in seinen Terminkalender rein? Ist das eigentlich wie Zähneputzen morgens? Ne? Also vielleicht gerade die Turnschuhe zu ziehen und zu sagen, ich gehe jetzt mal nur raus. Und wenn es nur 20 Minuten ist, ne? Also das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo ich für mich jetzt sage, müsste ich ja bei nächster Gelegenheit mal wieder, wie gesagt, wir haben mit Frohböse guten Kontakt, auch mal wieder drüber philosophieren, was man da, wie er dazu steht bei der ganzen Geschichte. Weil es, ihr habt es ja selber auch kritisch beschrieben, ob das wirklich, und auch die Lesermeinungen zu dem Thema auf eurer Homepage waren ja so, ja, weiß nicht, und hab das mal ausprobiert, und nicht jeden Tag. Und also es gibt sicherlich gute Gründe zu sagen, das ist eigentlich gar nicht so verkehrt.
Wir haben eben über den Charakter der Krankenkassen und das gewandelte Bild der Krankenkassen so gesprochen. Mal ein bisschen distanziert betrachtet, Reinhard, haben die Krankenkassen oder wie viel Einfluss haben die Krankenkassen denn eigentlich auf die Gesundheit ihrer Versicherten?
Ich glaube, wir könnten noch viel, viel mehr machen. Wir sind natürlich in den Mitteln ein bisschen beschränkt. Wir dürfen ja nur einen bestimmten Prozentsatz für Prävention ausgeben. Und da muss man natürlich schon auch differenzieren, was gebe ich wirklich für geregelte Prävention aus? Sprich jetzt auch das Thema Bewegung, und was muss man vielleicht mehr eher unter Marketing verbuchen bei bestimmten Dingen?
Ja.
Und wie kriegt man das zusammen? Also das ist mal so die Grenzgeschichte, die man da hat. Wir konzentrieren uns sehr stark auf die Bewegungsdinge, hängt auch sag mal, mit dem Markenkern zusammen, wollen das und wollen auch darüber natürlich zusehen, dass wir die chronischen Erkrankungen, die ja nicht besser werden, sondern eher, sage ich mal, pandemisch jetzt befürchte ich ja noch schwieriger werden, irgendwie versuchen, positiv zu beeinflussen. Und weil wir können auf die Studien zurückgreifen, ob das Typ 2 Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankung, ja mittlerweile auch Altersdemenz. Das heißt also, für uns ist es auch wichtig, jetzt nicht nur junge Leute anzusprechen, sondern gerade die Älteren, gerade Menschen wie ich, die so an der Schwelle zum Rentendasein sind, denen nochmal deutlich zu machen, dass Bewegung eben zum täglichen Leben dazugehört und dass das positiv beeinflusst werden kann. Wir werden Krankheit dadurch nicht vermeiden, aber wir werden vielleicht den Alterungsprozess ein bisschen besser gestalten können und den Umgang, sagen wir, mit den Belastungen auch im Alter dann besser dosieren können.
Ich finde es ja eigentlich interessant, dass das Thema Bewegung, Fitness, Gesundheit und also dieser Verbund dieser Begriffe, der ist eigentlich jedem klar. Es wird über Sport gesprochen, geschrieben, es gibt zahlreiche Zeitschriften, also auch jenseits von Runner's World im Gesundheitsmarkt, es gibt Therapien, der Durchschnittsbürger kennt sich aus mit Fettverbrennung, mit Fitness und dergleichen mehr, aber Rainer, gesünder wird unsere Bevölkerung im Schnitt ja derzeit nicht, oder?
Sie wird älter, die Krankheiten nehmen zu, das ist vollkommen klar. Wir müssen gucken, wie wir die Alltagserkrankungen vermeiden, vielleicht auch besser machen können. Ich glaube, wir werden durch Sport Krankheiten nicht wegkriegen. Das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Aber wir müssen eben schauen, wie kriegen wir das Immunsystem, wie kriegen wir epigenetisch bestimmte Dinge besser in den Zellstoffwechsel, diese Dinge. Und was können wir vermeiden an chronischen Erkrankungen? Wir werden das nicht aufhalten können. Also die Dinge sind vollkommen klar. Es kommen auch immer neue Krankheiten zu. Es kommen auch Medikamente auf den Markt, die wir nie ersetzen werden können. Da kann man sicherlich über die Preise streiten. Wir haben aktuell zwei Kinder, die eine schwierige Erkrankung haben, eine Stoffwechselerkrankung, wo ein Medikament 2 Millionen kostet. Also das ist, das werden wir nicht durch Sport vermeiden können. Das glaube ich nicht. Aber in der Breite, denke ich, wird man im Grunde genommen darstellen müssen. Und es gehört auch für mich mittlerweile dazu, dass wir unseren Versicherten eben sagen, okay, es gibt so eine bestimmte gute Lebensführung, die ihr anstreben solltet. Und da gibt es ja Studien zu noch und nöcher, ob das guter Schlaf ist, ausgewogene Ernährung, regelmäßige Bewegung und Stressmanagement, das sind so diese Lebensstilfaktoren, die eine Bedeutung haben. Und ja, man muss es leider penetrieren. Jeder von uns weiß es eigentlich, hat es auch irgendwo schon gelesen. aber ich glaube, man muss den Leuten wirklich jeden Tag damit auf den Wecker fallen. Und letztendlich bin ich jetzt mal ganz offen und ehrlich. Ich habe das ja auch lange Jahre nicht geglaubt. Und bis ich so mal so diese Situation hatte, mit Anfang 40 dazustehen, zu sagen, okay, komm, jetzt hatte eine schwere Lungenentzündung, aber die Symptome hätten auch was anderes sein können. Und bei einem Mann wird man dann im Grunde genommen doch nachdenklich. Und dann, sag mal, ich hätte mir das auch ersparen können. Gewusst habe ich alles vorher, ne, theoretisch. Also lesen kann man, und die Informationsflut heute ist ja nun zurückliegend auch nicht schlechter geworden, eher noch besser, die man kriegen kann, nur man muss es für sich umsetzen.
Es geht nicht über die Eigenerfahrung in dieser Situation. Man muss es jetzt machen. Die intellektuelle Erfahrung oder die Kenntnis nützt da nichts. Ja, Reinhard, und dann gibt es, du hast eben das Stichwort schon genannt, dann gibt es noch so intervenierende Faktoren, sage ich jetzt mal ganz neutral, wie Corona. Du sagtest eben schon das Stichwort. Hast du als Krankenkassen- oder Gesundheitsspezialist, hast du so etwas schon mal erlebt?
Nein. Also ich werde in wenigen Tagen 67 und habe also jetzt ja fast 50 Berufsjahre schon hinter mir, und so eine Situation hat es noch nicht gegeben, überhaupt noch nicht in der Form. Allerdings muss ich auch dazu sagen, ich bin jemand, der dieses Virus nun wirklich nicht kleinredet. Das ist fürchterlich, das ist wirklich übel in seinen Auswirkungen, auch in Dingen, die wir noch gar nicht so auf dem Schirm haben, wenn Leute das gut hinter sich gebracht haben und von diesem sogenannten Fatigue-Syndrom, also der Ermüdungserscheinungen da betroffen sind, weiß man noch gar nicht, wie diese akuten Erschöpfungsdinge, diese Post-Covid-Phase sich dann im Grunde genommen darstellt. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ich finde das Management höchst kritisch, so wie es von Anfang an gehandhabt worden ist, unabhängig von der akuten.
Das sagst du jetzt aus der Perspektive des Verantwortlichen bei der Viaktiv oder als Läufer Privatmann?
Nein, das sage ich als Verantwortlicher der Kasse. Mir fehlen bei vielen Dingen, also es ist sehr viel Geld aufgewandt worden und wird auch noch aufgewandt für die ärztliche Behandlung und für das Impfen. Da muss man sich die Frage stellen, sind alle Dinge, also dass das Geld aufgewandt wird, ist richtig, aber sind nicht manche Preise völlig überzogen, die da aufgerufen werden, und hätte man nicht an der Stelle das Geld an einer anderen Stelle verwenden müssen. So, und dann gucke ich mir das gesamtgesellschaftlich an und dann finde ich, dass von Anfang an es alles auf den Virologen, auf die Virologen fokussiert wurde, die ganzen anderen Bedingungen, also Erziehungswissenschaften, Gesundheitswissenschaften, alles das, was wir, Wirtschaftswissenschaften, was wir in Deutschland haben, kam eigentlich gar nicht zu Wort. Und wenn ich mir jetzt mal gerade anschaue, Sport und Kinder und Gesundheit, dann sehen wir ja gerade, was in den Kitas abläuft, was in den Schulen abläuft. Schulsport hat vorher schon kaum stattgefunden, findet jetzt gar nicht mehr statt. Der Vereinssport bei Jugendlichen ist auch so gut wie gesperrt und lahmgelegt. Also die Folgeerscheinungen, die wir haben, die machen mir Kopfzerbrechen. Ich werde es dann aktiv wahrscheinlich nicht mehr miterleben. Das wird ja mit einem Zeitversatz von 2-3 Jahren kommen. Aber wir haben ja jetzt schon die Situation, dass wir also gerade auch bei den psychischen Erkrankungen eine Zunahme haben bei Jugendlichen. Das ist das, was ich kritisiere, dass man sich sehr stark fokussiert hat auf die Versorgung und Behandlung des Virus, auch auf die Immunisierung jetzt also durch das Impfen, was sicherlich richtig ist, aber alle anderen Dinge draußen, sagen wir mal, ein bisschen außen vor gelassen hat, ein bisschen stiefmütterlich behandelt hat. Und jetzt nach 2 Jahren einen Expertenrat einzusetzen mit einer breiteren Ausrichtung ist halt irgendwie unwürdig, aus meiner persönlichen Meinung heraus.
Ja, merkt ihr das schon als Krankenkasse, also auch die Kosten, die ja jetzt noch gar nicht abschätzbar sind? Du hast die Stichworte genannt, also zum Beispiel die psychischen Folgen, Stichwort Depressionen, die jetzt zu den großen Volkskrankheiten zählt oder noch mehr zählt als zuvor eh schon, und die ja jetzt nicht nur die klassischen Risikogruppen betrifft, sondern auch Jugendliche, ja sogar Kinder. Lässt sich das kostenmäßig schon abbilden?
Nein, kostenmäßig lässt sich das nur für die vergangenen 2 Jahre. abbilden. Und das ist ja das Irre. Einerseits haben wir deutlich weniger Krankenhausbehandlungsfälle.
Ja.
Ne, weil planbare Operationen geschoben worden sind oder gar nicht mehr stattgefunden haben. Aber was mir, weil wir gerade auch über psychische Erkrankungen eben gesprochen, was mir eben völlig quergegangen ist, auch war im Sommer 20, als diese Hochphase war, dass wir eigentlich im Verhältnis zu 19 nur noch 50% bei den psychiatrischen Erkrankungen stationäre Fälle hatten. Also bis zuvor, also die Hälfte der psychiatrischen stationären Fälle war weg. Und dass mir keiner die Frage beantworten konnte, wo sind diese Menschen? Also jetzt, sag mal klar, wir haben auch keine Kosten an der Stelle. Da sollte man als Krankenkassenmanager vielleicht froh sein. Nein, aber ich mache mir Gedanken darüber, diese Leute sind ja vorher behandelt worden. Wo werden sie jetzt behandelt? Ambulant wurden sie ja auch nicht behandelt. Was machen die jetzt? Wie fallen die jetzt weg? Und welche Schäden passieren da? So, und das sind so die Dinge, die mir große Sorgen machen. Dann haben wir in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sowieso schon Mangelerscheinungen aus meiner Sicht gehabt, also zu wenig Plätze, auch ambulant zu wenig Plätze, und das wird ja jetzt nicht durch den Druck besser werden. Das heißt also im Grunde genommen, sagen wir mal, werden wir in 2, 3, 4, 5 Jahren erst bewerten können, und das ist sicherlich, sagen wir, für Gesundheitswissenschaftler schon eine Aufgabe, das ganze Thema jetzt mal aufzuarbeiten und die Pandemie mal zu bewerten und genau diese Rahmenbedingungen zu bewerten. Ich befürchte, das wird also zu einem Zeitversatz kommen, und da geht es jetzt mir auch nicht nur primär um die Kosten, sondern auch um die Menschen. Da sind ja immer menschliche Schicksale dahinter. Und
ja,
wir müssen da eine Lösung finden. Das Finanzieren dieser Pandemie ist ja sehr viel gar nicht aus den Haushalten der Krankenkassen passiert, sondern da ist ja vieles aus dem Staatssäckel gekommen und aus Steuermitteln reingepumpt worden. Und da muss man sich die Frage stellen, nur mal so ein Beispiel, ich habe diese Frage auch immer gestellt, so schön wie das ist, dass der Staat da 20.000 neue Intensivbetten zur Verfügung gestellt hat, kann man die Frage stellen, sind sie gebraucht worden? Punkt 1, wo sind sie? Wer hat sie gekriegt? Die Fragen werden bis heute nicht beantwortet, und wir hatten vorher schon einen Mangel an Personal.
Ja.
Wer bewirtschaftet denn, sage ich mal, diese Betten? Genau. Das ist das. Die Frage hat mir in 2 Jahren keiner beantwortet. Ne? Also, wird auch keiner beantworten können und wollen.
Ja, das Interessante ist eigentlich, dass im Laufe der Pandemie die Fragen immer die gleichen geblieben sind.
Ja, das ist keine
Problemstellungen
Frage.
Auch.
Ne? Ja, also Problemstellungen auch. Ne?
Ja, Stichwort auch gerade so Krankenhauspersonal oder
und das Thema, genau, das Thema Krankenhauspersonal ist kein Thema, was jetzt in der Pandemie hochgekommen ist. Die Pandemie hat jetzt nur noch den letzten Tropfen vielleicht da gebracht. Die hatten vorher schon Probleme da, die dann immer kaschiert worden sind, und die löst man natürlich jetzt in der Kürze der Zeit sowieso nicht. Und ich sehe aber auch im Moment nicht, dass wir irgendeinen konzentrierten Vorgang jetzt haben, wo wir sagen, okay, wir wollen jetzt ausbilden, wir wollen jetzt dies machen. Der Beruf ist schlicht und ergreifend auch medial, muss man auch kritisch sagen, ja mies gemacht worden. Man hat ihn ja nicht positiv dargestellt und sagt, wie toll das eigentlich ist und wie wichtig das ist. Und ich rede ja auch mit, wir haben selbst ein eigenes Krankenhaus, was ja auch noch ein Ausnahmetatbestand und historisch ist. Geriatriekrankenhaus, ich rede auch mit dem Personal. Die sagen mir ja nicht, dass sie unbedingt, klar, jeder möchte mehr Geld haben, aber die möchten in erster Linie mehr Personal haben. Und bei uns ist der Personalschlüssel sogar noch ausgesprochen gut. Ne? Aber trotzdem, und wir kriegen nichts. Wir kriegen niemanden. Ne? Ganz im Gegenteil.
Im Gegenteil, ne? das Problem wird größer. Ne? 40% der Pflegeberuf Beschäftigten überlegen, ihren Job zu wechseln.
Ja, vielleicht kriege ich da auch die Kurve wieder zum Thema Bewegung. Ne? Wir kümmern uns da auch. Wir kümmern uns auch da ganz gut um gerade diese Berufe. Das heißt, wir versuchen gerade da auch präventive Ansätze zu haben, gehen da auch in Krankenhäuser rein, machen gerade mit einigen Krankenhäusern Vorsorgeprogramme für die Belegschaft und um die, ja, letztendlich, sage ich mal, fitter zu halten, aber die Belastung steigen halt. Ich muss halt irgendwo gucken, wie bauen wir den Stress ab, ne? Wie kriegen wir das gute Stressmanagement dorthin?
Ja.
Und durch dosiertes Laufen oder dosierten Sport ist das eben eine tolle Sache. Das ist eine tolle Möglichkeit, ne?
Das wäre sicherlich der nächste Schritt, den es da in dem Bereich auch zu überlegen gibt. Schlagen wir da mal den Bogen zurück. Mal ein bisschen provokant gefragt an dich. Sind Läufer eigentlich die angenehmeren Versicherten? Soweit ist das ketzerisch?
Ja, das ist ketzerisch. Das ist ketzerisch. Soweit ja. soweit ich das beurteilen kann und da, wo ich persönliche Kontakte habe, ja, sind es sehr angenehme Menschen. Also ich würde sagen, Menschen, sagen wir mal, die für sich einen Weg gefunden haben, ihr Leben zu strukturieren, sei es durch sei es nur durchlaufen oder sei es überhaupt, sage ich mal, den Sport wichtig ist, die haben beschäftigen sich mit sich, sind in der Regel auch umweltbewusster und haben natürlich dann auch ein Gesundheitsbewusstsein, was groß ist, vielleicht auch Ansprüche, aber sie sind in der Regel auch jemand, die den Dialog dann auch fair führen. Und das hat man nicht unbedingt bei jedem versichert. Das muss man also mal so deutlich sagen.
Ja. Reinhard, auch du hast jetzt den Januar strukturiert durch den Januar Streak, bist jeden Tag gelaufen. Was steht denn auf deiner läuferischen Bucketlist? Was hast du für Wünsche oder was ist der größte Wunsch, so der da oben steht?
Ja, also es war eigentlich ganz, ganz weit weg, wirklich ganz weit weg, dass ich mal wieder gesagt habe, ich mache wieder einen Wettkampf mit. Aha. Jetzt war nur letzten Sonntag die Ausschreibung für den Hermannslauf. Also das hätte ich mir jetzt nicht zugetraut für dieses Jahr. Ja, der findet ja Ende April statt, aber ich sage jetzt mal, ich steige dann auch im Sommer jetzt, gehe ich ins Rentenalter über. Und vielleicht kriege ich nochmal die große Motivation, mich darauf vorzubereiten und im nächsten Jahr dann, also 23, den Hermannslauf zu laufen. Das wäre einfach etwas,
weil du weißt, der Zielschluss ist auch weit hin, ne? Also man muss da nicht durchrasen, sagen.
Nein, nochmal. Ich habe auch jetzt nicht den Anspruch für mich jetzt, das ist nochmal so eine beste Zeit, ich habe es ja immer versucht, unter 3 Stunden zu schaffen, habe es nie. Ich glaube, die beste Zeit sind 3:10 oder 3:05, irgendwie rum war das. Also ich habe jetzt nicht den Anspruch, jetzt mit 66, 67 Zeiten zu laufen, die ich mit 47 gelaufen bin. Ja, also das ist Quatsch, das macht man nicht und nehme ich mir auch nicht vor, sowas. Aber einfach wieder mitzumachen, weil es einfach, es ist, ich sag's jetzt mal, es ist einfach geil. Ne? Das ist einfach,
Das sei uns beiden Ostwestfalen hier mal gegönnt. Ich meine, wir müssen hier keine Werbung machen, aber ist nun mal so, der Hermerslauf ist einer der schönsten Landschaftsläufe. Und jetzt lege ich mich nicht aus dem Fenster, sondern das ist so weltweit. Es gibt kaum so schöne Laufveranstaltungen wie den Hermannslauf. Und übrigens, was ich gerade so schön finde, was du nämlich jetzt ansprichst, das ist eine Breitensportveranstaltung. Ja. Natürlich sind da auch wirklich die Lokalfavoriten da am Start. Und es ist eine größte Ehre, wenn man aus Detmold kommt und den Hermannslauf gewinnt oder aus Bielefeld. Aber es sind eben da auch die vielen Freizeitsportler da.
Also ausschließlich ja nur. Es wird ja kein Geld gezahlt und nicht mal für die Spitzengruppe. Das ist einfach, der Charakter ist einmalig. Und jetzt hat man von 7 auf 8.000 das doch aufgestockt. Das, was mich überrascht hat, weil ich gedacht habe, okay, schafft man nicht. Aber dadurch, durch die 3 Startblöcke, die man macht, kriegt man es wahrscheinlich dann doch einigermaßen hin.
Eine tolle Motivation. Reinhard, sehr schön, dass du beim Streak dabei bist und toll von dir, diesen Input gehabt zu haben und die neue Motivation zu hören, die du auch aus dem Streak rausziehst. Du als alter Hase, wie man unter Läufern so schön sagt. Und dann will ich dich jetzt zum Laufen entlassen, denn du musst heute noch streaken.
Ich muss heute. Ich mach das jetzt gleich. Die Sachen liegen da schon und die Schuhe stehen da schon. Die warten schon und lachen mich an. Und wie gesagt, alle Läufer, die jetzt diesen Podcast mal irgendwann hören, der Werbeblock kommt jetzt noch, guckt rein auf die Homepage der Viaktiv, da könnt ihr dann sehen, ich glaube, wir sind für Läufer, aber wir sind für Sportler, wir sind eigentlich für jeden, aber für sportlich Interessierte haben wir jede Menge dabei, da sind wirklich gute Angebote, die vielleicht nicht bei jeder Krankenkasse zu finden sind, von Osteopathie über sportmedizinische Untersuchung alle 2 Jahre. Das ist vielleicht auch ein Reizwert. In jedem Fall, sag mal, sind wir eine Kasse, die sehr viel Wert auf diese Dinge legt und auch ein Augenmerk darauf legt. Ja. Das ist so. Zu dem Thema Werbeblock abgehakt.
Werbeblock abgehakt. Aber tatsächlich, also ich will mich da jetzt nicht werbemäßig bei dir, muss ich mich nicht verdingen, aber tatsächlich, du nanntest ja vorhin auch unseren Kollegen Frohböse, der sich damit engagiert, Sporthochschule Köln. Ja. Und der da wirklich, finde ich, immer sehr motivierende Alltagstipps gibt, gerade so für die Sporteinsteiger und sehr pragmatisch denkt und da so auch so ein Zugpferd ist und dass ihr mit dem Zusammenarbeit allein da...
Naja,
das finde ich schon immer eine tolle Sache, aber natürlich auch die vielen anderen Sportler, die jetzt bei euch da auftauchen und wirklich sehr, sehr motivierend wirken, das gefällt mir echt gut.
Meine, und das sieht man ja auch bei euch, ihr legt da ja auch Wert drauf, jetzt mittlerweile nicht nur per se aufs Laufen, sondern eben auch, ihr habt ja wundervolle Ernährungstipps dabei jetzt und andere Dinge auch. Und meine, so auch Krafttrainingsübungen jetzt und so, das sind genau die Dinge, die wir auch in den Vordergrund stellen. Und da gibt es ja nun auch nicht nur von Frohböse, sondern auch von anderen durchaus mittlerweile wunderbare Konzepte beziehungsweise Studien, die sagen, Krafttraining dosiert, Laufen dosiert, bisschen Radfahren, Nordic Walking, Schwimmen.
Ja.
Das sind die Sportarten, die uns fit halten und die uns gut tun. Und das ist ja Frohböses Philosophie eigentlich auch immer, was tut uns gut, ne? Was tut den Menschen gut. Und insofern war es auch naheliegend, nicht nur weil Bochum und, also wie gesagt, die Kasse sitzt ja mit dem Hauptsitz in Bochum und Köln nicht so ganz weit auseinander sind, sondern ich glaube, weil wir uns sehr schätzen gelernt haben im Laufe der Zusammenarbeit und gut, das ist eben unser Markenkern und den pflegen wir, den versuchen wir immer weiter auszubauen und im Rahmen der Restriktionen und Einbindungen, die man hatte durch Gesetze und so, loten wir halt aus, was geht und was geht im Rahmen der Prävention und auch der Rehabilitation, auch dazu gezählt was. Und dann haben wir ja auch ein paar gute Partnerschaften, die auch so mal zu euch ja auch gut passen. So, wir haben eine Partnerschaft mit dem TV Wattenscheid, Olympiastützpunkt, da natürlich auch mit den Läufern, auch mit den Para. Läufern, mir geht es auch immer darum, dass es uns nicht um den Leistungssport an sich geht. Also um Sport an sich geht es uns schon, aber nicht um den Spitzen- und Leistungssport, sondern auch um den Spitzen- und Leistungssport, aber auch Handicap-Sport und sag mal, die Para-Leute und die Botschaft rauszumachen, jeder kann ein bisschen was machen. Auch in jedem Alter kann man ein bisschen was machen und jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten. Ne? Und das ist so die Botschaft und das ist halt wichtig, ne?
Ein hervorragendes Schlusswort von Reinhard Brücker, Vorstandsvorsitzender der WIAKTIV und bestes Beispiel als Streakläufer im Januar diesen Jahres. Und jetzt, Reinhard, vielen Dank, jetzt werd aktiv auch und schlag die Römer in die Flucht in den Wäldern des Teutoburger Waldes.
Die letzte Woche hat begonnen, ne? Also ist klar, die letzten 7 Läufe müssen noch abgearbeitet werden. Ich danke schön. Ne?
Macht's Reinhard, gut, vielen Dank und alles guten gut. Lauf.
Danke dir, tschüss.
So, jetzt wisst ihr Bescheid und seid vielleicht im einen oder anderen Punkt auch ein bisschen schlauer als vorher. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Ihr wollt jetzt keine Folge mehr verpassen? Das geht ganz einfach. Abonniert unseren Podcast sehr gerne. Das geht überall auf den gängigen Plattformen und auf Apple Podcasts. Könnt ihr uns darüber hinaus auch sehr gerne bewerten. Wir freuen uns, wenn ihr uns wissen lasst, wie ihr unseren Podcast findet. Damit verabschieden wir uns dann für heute. Aber ihr kennt's ja schon, in 2 Wochen hören wir uns wieder.